Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionalschall Zürich Schaffhausen. Nach dem Tötungsdelikt von Zürich Hönk, eine erste Einvernahme vom Vater, bringt noch keine Klarheit. Der Milliardenauftrag von der SBB geht an Bombardier. In Zürich und in Winterthur entstehen 100 neue Stellen. Ein Monat vor der Fußball-WM Südafrika. Junge Südafrikaner shooten am Blue Stars-Turnier in Zürich. Und auch 20 Jahre nach dem grossen Boom sind sie immer noch da. Einer der letzten Mofa-Produzenten ist zu Fürthalen im Zürcher Wieland. Das Wetter am Morgen ufert, bewölkt und regnerisch bei nur gerade 11 Grad. Am Mikrofon Hans-Peter Künzi. Der Vater, der vorgestern in Zürich Hönk seine Tochter umgebracht hat, ist zum ersten Mal einvernommen worden. Warum er zugeschlagen hat, ist aber immer noch nicht klar. Die Vormundschaftsbehörde, die die Familie schon längere Zeit betreut hat, will den Fall genau aufschaffen. Sabine Meyer.
Heute Morgen hat der Staatsanwalt Ulrich Krätli ein erstes Mal mit dem Vater über die Tat geredet. Sein Eindruck.
Es ist sicher ein verzweifelter Mann, das ist klar. Aber das ist normal unter diesen Umständen. Das eigene Kind jetzt tot, er ist in Haft, er ist verzweifelt niedergeschlagen.
Warum der 51-jährige Mann am Montag seine Tochter mit einer Axt getötet hat, sein Motiv für das haben auch nach der ersten Befragung noch keine Erklärung.
Das ist sicher noch unklar und früher. Wir haben einfach ihn befragt jetzt einmal. Eine kurze Befragung hat auch mit der Mutter stattgefunden. Aber da wird einiges noch gehen müssen, bis man wirklich das genaue Tatmotiv hat.
Fürs Erste sei der Mann jetzt in Untersuchungshaft und nächste Woche werde er ein zweites Mal befragt. Fragen stellt man sich heute auch bei der Vormundschaftsbehörde. Die sechsköpfige Familie hat man schon länger eng betreut, sagt der Leiter Martin Neff.
Also es war bereits vor 3 Jahren, wo man aufgrund von Gefährdungsmeldungen von Seiten der Schule zum Schluss gekommen ist, dass die Eltern von diesen 4 Kindern offensichtlich überfordert sind mit der Erziehung. Dort hat man die Erziehungsbeistandschaft angeordnet und gleichzeitig auch eine sogenannte sozialpädagogische Familienbegleitung installiert. Also jemand, der sehr regelmäßig, also wöchentlich oder auch mehrmals in der Woche bei dieser Familie vorbeigeht und sie kann in der Alltagsarbeit, in der Erziehungsarbeit zu unterstützen.
Die Familie hat man also eng begleitet, das Alarmsystem der Behörde hat funktioniert. Und trotzdem stellt sich auch Martin Neff heute die Frage, hätte man noch mehr müssen machen, hätte man die Tat verhindern können?
Das ist die Frage. Wenn man das anschaut, was jetzt passiert ist, der grässliche Vorfall, dann fragen wir uns das selbstverständlich auch. Hätte man können, hätte man müssen mehr machen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, man hat tatsächlich eben da nicht weggeschaut, sondern man hat angeschaut. Man hat bereits vor 3 Jahren sehr eine enge Betreuung und Begleitung von dieser Familie beschlossen. Und man war auch darüber im Bild gewesen, über die Schwierigkeiten. Die Schwierigkeiten sind aber nicht so gewesen, auch in jüngster Zeit nicht so, dass man mit so einer akuten Gewalteskalation hat müssen rechnen.
Auch wenn der Martin Neff auf den ersten Blick keine Lücken im Netz erkennt, will er bei den Vormundschaftsbehörden nochmal die Abläufe genau anschauen.
Also wir werden sicher intern und vor allem auch mit dem Beistand und mit dem Familienbegleiter den Fall aufschaffen und uns ganz klar nochmal die Frage stellen, hätte man zu einem früheren Zeitpunkt mehr müssen erkennen oder hätte man anders müssen handeln? Das ist selbstverständlich nach so einem Vorfall.
Die Mutter und ihre 3 Kinder werden weiterhin von der Vormundschaftsbehörde eng betreut. Momentan wohnen sie an einem geheimen Ort und kommen psychologische Unterstützung über.
Die SBB hat heute den grössten Auftrag in ihrer Geschichte vergeben. Den Auftrag für 59 Doppelstockzüge im Wert von fast 2 Milliarden Franken. 3 Konkurrenten haben sich beworben, den Zuschlag bekommen hat schliesslich Bombardier. Davon profitiert auch die Region Zürich. In Zürich und in Winterthur gibt es dank dem Auftrag etwa 100 neue Stellen. Manuel Rentsch.
Die Region Zürich gehört also zu den Gewinnern vom Entscheid von der SBB, vor allem weil Bombardier stark mit der Region verwurzelt ist. In Zürich-Oerlikon arbeiten 550 Personen für Bombardier und in Winterthur sind es 50 Angestellte. An beiden Standorten gibt es jetzt zusätzliche Arbeitsplätze, sagt der Chef von Bombardier Schweiz, der Stefan Wettstein.
Wir glauben, dass das in der Grössenordnung von etwa 100 Arbeitsplätzen ist. Wir haben heute übrigens schon mehr als 40 offene Stellen in Oerlikon selber.
Bombardier sucht vor allem mal Leute mit einer guten Ausbildung.
Da werden neue Arbeitsplätze geschaffen im Bereich Drehgestell Engineering, also die Entwicklung und Technik. Das sind hauptsächlich Techniker und Ingenieure. Und auf der anderen Seite werden neue Arbeitsplätze geschaffen im Bereich Traktion. Also wir haben das Kompetenzzentrum, das weltweite Kompetenzzentrum von Bombardier in Zürich-Oerlikon.
Traktion, das ist sozusagen der Antrieb der Züge. Aus der Region kommen also ganz wichtige Teile von diesen 59 Doppelstockzügen und den über 400 Wagen. Die Züge werden dann in Villeneuve am Genfersee zusammengebaut. Bombardier hat das Rennen gegen die beiden Konkurrenten Stadler Rail und Siemens gemacht. Es gibt aber noch eine Rekursfrist von 20 Tagen. Erst dann kann Bombardier definitiv loslegen.
Jetzt ist es so, dass man, sobald die Rekursfrist abgelaufen ist und der Vertrag unterzeichnet ist mit der SBB, werden wir starten. Das heisst, wir werden jetzt schon Anfang Juni werden wir Thermal hinterlitzen und im Bereich Engineering weitermachen. Wir haben ja schon sehr vieles gemacht in der Vorbereitung für die Offerte. Wir arbeiten an dieser Offerte schon über 2 Jahre.
Die Investition hat sich für Bombardier und für alle die, die zu Oerlikon und zu Winterthur am Projekt mitgeschafft haben, gelohnt. Der Auftrag von der SBB ist vor allem auch gut für das Image von der Firma, sagt Stefan Wettstein.
Wir tun von Zürich aus heute Projekte abwickeln in Indien, in China, in den USA, in Haufen europäischer Länder. Und wenn Sie ein Projekt haben mit einer der besten Bahnen der Welt, nämlich mit der SBB, dann haben Sie ein super Referenzprojekt auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Export arbeiten.
Die neuen Züge werden ab 2013 eingesetzt. Wir werden sie dann noch immer häufiger auf den Gleisen von Zürich sehen.
BJ Kuriger, Kuratorin vom Zürcher Kunsthaus, ist zur Direktorin der 54. Kunstbiennale von Venedig ernannt worden. Für die 52-jährige Kunsthistorikerin eine grosse Ehre, wie sie im Regionaljournal sagt.
Ja, ich bin sehr glücklich darüber und stolz. Die Biennale von Venedig ist ja eine der wichtigsten und außergewöhnlichsten Überblicksausstellungen zur Gegenwartskunst. Und es hat auch ein sehr breites Publikum, das dann auf Venedig geht. Und ich finde das eine wunderbare Herausforderung, ein Publikum, das von den professionellen Spezialisten bis zu den Kunstliebhabern aus aller Welt zusammengesetzt ist. Und ich freue mich auf diese wunderbare Herausforderung.
Als Direktorin von dieser Biennale kann BJ Kuriger das Thema und das Konzept festlegen und sie wählt etwa 100 Künstlerinnen und Künstler aus, die zu Venedig ihre Werke zeigen können. Sterbeewillige können das tödliche Mittel Natriumpentobarbital NAP nicht vom Kanton beziehen. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde von einer 79-jährigen Frau aus dem Kanton Zürich abgewiesen. Obwohl sie nicht krank ist, hat sie sterben wollen, um zu vermeiden, dass sie körperlich und geistig verfalle. Nachdem die Sterbehilfeorganisation EXIT sie nicht unterstützt hat, hat sie das Mittel vom Kantonsärztlichen Dienst verlangt, aber das erfolglos. Zu Recht, wie das Bundesgericht jetzt entschieden hat. Es gebe nämlich keinen Anspruch auf staatliche Beihilfe zum Suizid. Die Ostschweizer Getränkefirma Turella gibt den Standort Eglisau auf. Betroffen sind gut 100 Leute, die in Eglisau die Getränke in Flaschen abfüllen. Turella versucht noch, den Betrieb zusammen mit einer anderen Firma zu retten. Wenn das nicht gelingt, wird er geschlossen. Turella hat zu wenig Aufträge für das Abfüllwerk und hat mit Schweppes auch noch gerade einen wichtigen Kunden verloren. Die Stadt Zürich beteiligt sich an einem weiteren Windkraftwerk im Ausland. Diesmal investiert sie in eine Anlage in der norwegischen Hafenstadt Stavanger. Der Strom, den sich Zürich damit sichert, langt zum etwa 18'000 Haushalte versorgen. Im Moment fließt der Strom allerdings noch nicht ins Zürcher Netz. Später, wenn Zürich plant auf Atomstrom verzichtet, sollte der Windstrom aber tatsächlich bis auf Zürich kommen. Wie viel Geld Zürich investiert, ist nicht bekannt. Nach einem Windkraftwerk in Norddeutschland ist das aber schon das zweite, wo sich die Stadt Zürich beteiligt. Das Kantonsspital Schaffhausen hat wieder einen neuen Chefarzt für Chirurgie. Es ist der Frank Ketzer, der zu Männedorf aufgewachsen ist und zurzeit am Kantonsspital St. Gallen schafft. Seine neue Stelle in Schaffhausen übernimmt er am 1. Oktober. Der Frank Ketzer wird Nachfolger vom renommierten Transplantationsspezialist Markus Weber, der nach kurzer Zeit seine Stelle wieder gekündigt hat. Nehmen wir mal mehr ganzen Monat geht's, bis am 11. Juni die Fußball-WM Südafrika losgeht. In Zürich hat schon heute Nachmittag ein internationales Turnier angefangen, das traditionelle Blue Stars Junior Turnier, wo sich die Nachwuchsteams von 18- bis 20-Jährigen aus der ganzen Welt treffen. Neben dem FCZ, GC und den Blue Stars spielen die Mannschaft aus Argentinien, Deutschland, Spanien und zum ersten Mal aus Südafrika mit. Kaiser Chiefs heisst die südafrikanische Mannschaft. Sie kommt aus Johannesburg und will im Vorfeld von der WM in Zürich auch ein bisschen Werbung machen für das WM-Land Südafrika. Die Mireille Jaisi hat die Kaiser Chiefs vor ihrem ersten Spiel getroffen.
Kurz vor dem Mittag sitzen die Spieler der Kaiser Chiefs nervös in der Hotellobby. Sie sollten jetzt eigentlich schlafen, dass sie dann fit sind am Nachmittag. Dann haben sie nämlich ihr erstes Spiel. Aber zuerst müssen sie noch einem Fernsehreporter zeigen, wie gut sie auch mit Adiletten den Böllen jonglieren können. Als sie hören, dass ich vom Schweizer Radio bin, sind alle plötzlich ganz ernst. Und der Trainer Fanny Madida erzählt, wie gut dass es ihnen da gefällt. Vor allem der Besuch im FIFA-Hauptsitz hat ihnen Eindruck gemacht.
What a beautiful country. Wow. Yesterday we went to FIFA House, we met Sepp Blatter. Players were excited. It's a new thing.
It's a new thing. Es ist etwas Neues, meint der südafrikanische Trainer. Das gilt auch für das Schweizer Wetter. Der Fanny Madida lacht. Sie hat den Kälteschock.
Only the weather that is giving us a challenge at this moment. Because it's cold and rainy. It's a weather shock for us.
Die Kaiser Chiefs sind in Zürich, um Südafrika als Land zu repräsentieren. Aber sie wollen auch zeigen, dass sie gut shooten können. Das Team aus Johannesburg war schon mehrmals südafrikanischer Juniormeister. Und drei von ihren Spielern gehören auch zum nationalen Nachwuchsteam von Südafrika. Kein Wunder also, sagt der Captain Jaden Smith, die Schweizer könnten schon noch etwas von ihnen lernen.
They could learn a skill. It's not just about holding the ball and passing. They could learn how to take on players a different skill and, you know.
Sie könnten den Schweizer zeigen, dass es beim Fußball nicht nur darum geht, in den Böllen hin und her zu spielen. Aber eben, sie sind ja nicht da, um gute Ratschläge zu verteilen. Die Spieler der Kaiser Chiefs wollen nicht undankbar wirken. Auf die Frage, ob Zürich wirklich so langweilig ist, wie das der FIFA-Chef Sepp Blatter zu Südafrika verbreitet hat, geben darum die meisten lieber keine Antwort. Und der Trainer meint verschämt, sie hätten ja noch nicht so viel gesehen.
I wouldn't comment on that, because we haven't been around that much in Zürich.
Kaiser Chiefs aus Südafrika spielen also heute und morgen am Blue Stars Junior Turnier in Zürich. Das Spiel findet alle in der Sportanlage Buchlerer statt. Noch vor gut 20 Jahren war das Musik in den Ohren von vielen Jugendlichen. Der Lärm oder vielmehr der Sound von einem Mofa. Fast jeder hat eins gehabt und auch gerade noch frisiert. Unterdessen sind die fahrbaren Untersätze für 16-Jährige aber mehr oder weniger aus dem Strassenbild verschwunden. Die grossen Produzenten wie Puch Maxi oder Ciao haben darum schon lange aufgegeben. Ein Kleiner hat aber überlebt. Die Firma Amsler, die zu Fürthalen im Zürcher Wieland wie in den guten alten Mofa-Zeiten immer noch ihre Pony-Töffli produziert. Der Roger Steinemann hat den einzigen Schweizer Mofa-Produzent besucht.
Der Paul Amsler war selber mal ein Töffli-Bub und kennt das Kluttern aus eigener Erfahrung.
Ja, ich hatte selber eine Töffli-Zeit als Schüler. Da mussten alle ein bisschen etwas machen am Töffli, damit man jemand war. Und ich bin dann auch mal reingelaufen in einer Kontrolle und ich musste es dann abändern, wieder auf normal.
Selbstverständlich hat es sich bei seinem Töffli um eins von der Marke Pony gehandelt. Seine Firma, die Paul Amsler zusammen mit seinem Bruder in der fünften Generation führt, stellt die Mofa immer noch her. Sein Vater war der, der 1961 sich dafür eingesetzt hat, dass man im Schweizer Strassenverkehrsrecht die Kategorie der Motorfahrräder überhaupt einführt. Und die Mofa haben daraufhin in der Schweiz einen Boom erlebt.
Früher sind massenweise Töffli verkauft worden. Es hat aber auch damals noch keinen Roller gegeben, ab 16 Jahren. Es hat kein Mountainbike gegeben. Es hat noch keine Helmpflicht gegeben. Und das Töffli ist von allen Leuten gebraucht worden. Von klein bis zur Bäuerin, die mit 80 noch mit dem Töffli aufs Feld rausgefahren ist.
Der Töffli-Boom ist vorbei. Auch Paul Amsler hat müssen zuschauen, wie die Fahrzeuge plötzlich weniger gefragt und zu einem Nischenprodukt geworden sind. In den 90er Jahren ist darum auch er vor der Frage gestanden.
Sollen wir die Nische besetzen in der Schweiz oder lassen wir es gerade ganz bleiben? Und dann wäre das Mofa vielleicht sogar gestorben.
Es hat nämlich kaum noch Hersteller gegeben. Auf dem Markt kennt man eben die Pony heute gerade mal noch die ursprünglich slowenische Marke Thomas, die jetzt aus Holland kommt. Die Firma Amsler ist, auch ein bisschen aus Nostalgiegründen, bei der Produktion des Mofa geblieben. Stellt aber nur noch 1400 Stück pro Jahr her. Kein Vergleich zu früher. Wenn sich in der Schweiz jemand für einen Pony entscheidet, dann aus mehreren Gründen. Zum einen ist der bekannte Name, zum anderen sind die Töffli auch besonders robust und darum beispielsweise gerade bei Bauern gefragt, weil man damit problemlos auf einem Feldweg und durch Schlaglöcher fahren kann. Die Pony haben im Gegensatz zu den Konkurrenzprodukten einen massiven Rohrrahmen, wo man zu viert alle von Hand zusammenschweisst.
Wir machen den ganzen Rahmenbau. Also wir kaufen einzelne Rahmenteile ein, ein Rohr, verschiedene Instanzteile. Aber wir schweissen den Rahmen zusammen, gehen den auswärts zum Pulverbeschichten. Nachher können wir ihn da komplettieren mit zugekauften Teilen. Die Teile haben wir aus der Schweiz, aus Italien, was jetzt den Rahmen betrifft. Der Motor kommt auch aus Italien. Und die anderen Teile kommen aus allen umliegenden Ländern.
Ein Pony-Töffel ist also ein rein europäisches Produkt, gebaut in der Schweiz. Die Firma Amsler stellt sie zwei Ausführungen her. Ein Modell, das etwas ursprünglicher aussieht, und ein Modell, das etwas sportlicher daherkommt, zum Stückpreis von knapp 3'000 Franken. Von den Töffeln von früher unterscheidet sich die heutige Pony darin, dass die mittlerweile Blinker, Bremslicht und einen Elektrostarter haben.
Wir tun einfach auf Wunsch Mofa mit dem Elektrostarter ausrüsten. Es hat eine Töff-Batterie dran, es hat einen Anlasser. Und das ist der Vorteil für ältere Fahrer. Sie müssen jetzt nicht mehr ein aufgebocktes Töffli mit den Pedalen abtreten, bis es läuft, sondern sie können einfach das Töffli vom Ständer nehmen und den Anlasser drücken und abfahren.
Nach der Endmontage wird jedes Töffli noch in der Fabrikhalle durchgetestet, bevor man es einpackt und an die Händler ausliefert. Töffli machen aber nur einen Teil aus von der Firma und eher sogar einen kleinen. Die Amsler AG, die ihren Standort seit der Gründung vor 145 Jahren zu Fürthal hat, importiert und vertreibt auch andere zwei Räder. Vom Elektrovelo über grosse Töff samt Zubehör bis hin zur Bekleidung. Daneben ist sie im Maschinenbau tätig, stellt Profilschienen, Führungen und Gewinnstangen her. Eine riesen Palette also. Die Verzettelung ist aber kein Nachteil, sondern hat sich für die 100 Angestellten gerade in der Krisenzeit als Glücksfall erwiesen, erklärte Paul Amsler.
Das ist tatsächlich so. Also wir haben, wo jetzt da die grosse Krise war, haben wir im Maschinenbau einen sehr grossen Einbruch gehabt. Und im Zweirad ist es aber ungebrochen weitergelaufen, ist sogar noch besser gelaufen. Und dann haben Leute aus dem Maschinenbaubereich im Zweirad mitgeschafft. Und jetzt fängt es wieder an zu kehren. Also die Leute gehen wieder in ihre angestammte Halle zurück. Und wir tun jetzt auch wieder ein bisschen die Leute einstellen.
Seine Firma sei ohne Kurzarbeit und ohne Entlassungen durch die Krise gekommen. Von Krisen wollte Paul Amsler auch nichts wissen, wenn es um Töffli geht. Auch wenn sie heute etwas weniger gefragt sind, sie bleiben gefragt. Einfach darum, weil es ein Motorfahrzeug, aber trotzdem fast so handlich und günstig im Unterhalt wie ein Velo ist.
Das Velo ist das Gäbigste, da kann man sogar noch in der Wohnung an einen Haken hängen. Und das Mofa, das ist so etwas zwischen dir, da kann man mal noch in einen Hausgang nehmen. Da hat man einen sehr kleinen Nordplatz, man kann Radweg benutzen. Es braucht sehr wenig Benzin. Von dem her müsste man zuerst wieder ein besseres Produkt erfinden, das die Nische füllt, wenn ein Mofa nicht mehr gefragt wäre. Also das Einzige, was man machen kann, ist, bestehende Töffli zu verbessern. An sich ist das Produkt eigentlich schon fast perfekt.
Es gibt ja also immer noch die guten alten Pony-Töffli aus Fürthalen. Das war ein Beitrag von Roger Steinemann. Das Wetter heute Abend und morgen an Uffert ist eine recht trübe und feuchte Angelegenheit. Da jetzt noch die detaillierten Informationen von Felix Blumer von SF Meteo.
Am Abend gibt es ein paar Regenschauer und einzelne Gewitter sind vor allem im Oberland und im Säuliamt nicht ganz ausgeschlossen, möglicherweise auch auf dem Rande. Aber auch in den übrigen Gebieten kann es durchaus zwischen ihnen nass werden. Morgen ist es dann wiederum stark bewölkt und es gibt kaum Aufhellungen. Dafür muss man dann auch immer wieder mal mit dem Platzregen rechnen. Am Morgen liegen die Tiefstwerte so bei etwa 9 Grad, am Nachmittag geht es dann nicht wesentlich drauf und die Höchsttemperaturen liegen rund um den Zürichsee bei rund 11 Grad. Am Freitag geht es mit vielen Wolken weiter und es gibt wiederum Regen. Die Temperaturen verharren auf tiefem Niveau, das mit Höchstwert bei rund 10 Grad und auf dem Schnäbelhorn oben, da ist es dann durchaus möglich, dass es sogar eine einzelne Schneeflocke gibt.
Regionalschall Zürcher Fuse zum Schluss einmal das Wichtigste von heute in der Zusammenfassung. Der Vater, der vorgestern in Zürich-Hünk seine Tochter umgebracht hat, ist zum ersten Mal einvernommen worden. Warum er zugeschlagen hat, ist aber immer noch nicht ganz klar, sagt der zuständige Staatsanwalt. Der Vater sitzt unterdessen in Untersuchungshaft. Die Vormundschaftsbehörde, die die Familie schon längere Zeit betreut hat, will den Fall genau aufschaffen und schauen, ob man allenfalls etwas hätte anders machen müssen. Der Grossauftrag für 59 neue SBB-Doppelstockzeuge geht an die Firma Bombardier. Das Auftragsvolumen beträgt fast 2 Milliarden Franken. Von dem Entscheid profitieren auch die beiden Bombardier-Sitze in den Städten Zürich und Winterthur. Total entstehen dort etwa 100 neue Arbeitsplätze, wie der Chef von Bombardier Schweiz sagt. In Zürich und in Winterthur werden die neuen Züge entwickelt. Produziert werden sie dann in den Werken von Villeneuve am Genfersee und in Deutschland. BJ Kuriger, Kuratorin vom Zürcher Kunsthaus, ist zur Direktorin von der 54. Kunstbiennale von Venedig ernannt worden. Sie sagt, glücklich und stolz, hat die 52-jährige Kunsthistorikerin gesagt. So viel Regionaljournal am Mittwochabend. Redaktion Nicole Marti, am Mikrofon Hans-Peter Künzi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.